Geldanlegen, das sollte im Idealfall so langweilig sein, wie dem Gras beim Wachsen zuzusehen. Das meinte der US-Ökonom Paul Samuelson mal, will sagen, einen langen Atem haben, waghalsige Dinge vermeiden, konsequent bleiben, genau hinschauen, das führt letztendlich zum Renditeerfolg. Doch wie geht das eigentlich in der Praxis? Was steckt hinter den Konzepten, die professionelle Vermögensverwalter jeden Tag anwenden, um Ertrag zu erzielen? Und was kann man davon lernen? Titus Koder begrüßt Sie zu einer Spezialausgabe des HVB Marktbriefings und ich bin heute mit jemandem im Gespräch, der mit seinem Team mittlerweile über 10 Milliarden Euro an Kundengeldern verwaltet und anlegt, mit Philipp Gistakis, dem Chief Investment Officer der HVB. Hallo Philipp.
Hallo Titus.
Philipp, das Eingangszitat war nicht ganz vollständig von mir vorgetragen. Samuelson hat nämlich auch noch gesagt, wer Spannung und Aufregung beim Investieren erleben möchte, der sollte mit $800 in der Tasche nach Las Vegas fahren, auf der Skala zwischen Gras beobachten und am Roulette-Tisch Platz nehmen. Wo liegt da euer Alltag in der professionellen Vermögensverwaltung?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem Experience, der Erfahrung unserer Kunden und unserer eigenen als Portfolio-Manager. Also für unsere Kunden soll es natürlich das Gras beobachten sein. Ja. Und das ist auch das Ziel der Anlagestrategie. Ich selbst muss sagen, finde meinen Job sehr, sehr spannend, aufregend und interessant. Manchmal aufregend auch im negativen Sinne, wenn es ganz viel wackelt. Aber mit Las Vegas soll das, was wir tun, wenig zu tun haben. Denn da geht es ja dann um Glücksspiel und natürlich auch an den Märkten gibt es viele Unsicherheit und viele erratische und Zufallskomponenten, gerade was jetzt so die Tagesvolatilität angeht. Da wollen wir eher wenig mit zu tun haben. Also unsere Anlagestrategie soll sich nicht auf diese Zufallskomponente fokussieren, sondern eben auf das langsame, stetige Wachstum wie das Gras. Und unsere Aufgabe ist es eben zwischen dem Signal, also das, was wächst besonders gut, und dem Zufall, wird oft auch Rauschen genannt, entsprechend zu unterscheiden.
Sehr gut ausgedrückt. Der Großteil eurer Kunden kommt ja mit rund 1 Million Euro Anlagebedarf oder mehr zu euch. Das ist schon eine erhebliche Hürde. Das liegt aber auch daran, dass ihr etwas bietet, was man als Anleger allein gar nicht leisten könnte. Was ist das genau? Was ist deiner Meinung nach der Mehrwert der professionellen Vermögensverwaltung?
Die Strategie, die wir in der Vermögensverwaltung anbieten, also in unserem Standardportfolio, ist eine sogenannte Einzeltitelstrategie. Das heißt, das Ziel ist es, unsere Anlagestrategie, unsere Überlegungen so weit wie möglich in einzelnen Aktien und Anleihen zu unterteilen. Und das bedeutet, dass die Portfolios, die wir in diesen Vermögensverwaltungen managen, so zwischen 60 und 80 einzelne Positionen haben. Das tun wir deswegen, weil wir überzeugt davon sind, dass wenn man eben es so weit wie möglich in einzelne Anleihen und einzelne Aktien zerlegt, eine Strategie, dass man dann eben präziser steuern kann. Und das ist natürlich eine Portfoliogröße, für die braucht man einerseits ein gewisses Mindestvolumen, weil wenn man, sage ich jetzt mal, 10.000 Euro auf 80 Einzeltitel zerlegt, dann wird die einzelne Position zu klein, um es effizient steuern zu können. Mhm. Andererseits ist es eben auch eine ganze Menge an Wertpapieren, die vermutlich dann schon zu groß ist, dass es ein einzelner Kunde alleine bewerkstelligen kann. Wir bieten da eben diese Dienstleistung an, die eben aus unserem Team über die unterschiedlichen Spezialisten dargestellt werden kann. Und was wir eben auch noch bieten, ist, dass wir unsere Anlagephilosophie, unsere Anlagestrategie unseren Kunden über diese Vermögensverwaltung zur Verfügung stellen.
Mhm. Gibt es denn dann überhaupt das Ganze auch für kleinere Vermögen oder muss ich dann doch zum Retail-Broker oder zur Trading-App greifen, wenn ich die Millionen nicht schaffe?
Nein, die gibt es natürlich schon. Also wir bieten unsere Anlagestrategie in unterschiedlichen Formaten an. Und zunächst mal ist es ja so, dass mein Team sich damit auseinandersetzt, welche Inhalte möchte ich denn in einem Portfolio zusammen haben? Und dann überlegen wir uns natürlich, wie wir diesen Inhalt den unterschiedlichen Kunden zur Verfügung stellen können. Wenn es eben um größere Mandate geht, wo man dann eine Einzeltitelvermögensverwaltung machen kann, dann kann man eben diese Vermögensverwaltung nutzen. Wir bieten aber unsere Strategie auch in so einem sogenannten Fondsmantel an. Das heißt, man kann auf unser Einzeltitelportfolio auch über einzelne Fonds zugreifen und wir bauen dieses Angebot weiter aus. Ich möchte da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Wenn sich da Zuhörerinnen und Zuhörer dafür interessieren, dann gehen Sie einfach auf den Berater zu und schauen Sie mal, was wir da anbieten können. Aber wir bieten unsere Inhalte in allen möglichen Varianten und allen möglichen Formaten an.
Die Palette investierbarer Assets, das sind also alle möglichen Vermögensarten, in die man Geld anlegen kann, die ist ja über die Jahrzehnte immer breiter geworden zu den All-Time-Klassikern wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle und Fonds sind inzwischen auch Firmenbeteiligungen zum Beispiel gekommen, aber auch Startups, edle Weine sogar, Kunstwerke, Landwirtschaftsflächen und zuletzt natürlich auch Kryptowährungen. Was sind die Assets, in die ihr investiert? Ist das überschaubar oder ist das die ganz breite Palette der Möglichkeiten?
Also alle Assetklassen, die du ja genannt hast, sind durchaus Assetklassen, die man in einer sogenannten gesamtheitlichen Vermögensallokation berücksichtigen kann. Wir konzentrieren uns in unseren Strategien auf die liquiden Assetklassen, also die Anlagemöglichkeiten, die man an einem organisierten, liquiden Markt an der Börse kaufen kann. Und wir konzentrieren uns da im Wesentlichen auf Aktien und Anleihen. Im Bereich Alternatives nehmen wir im Wesentlichen Gold mit hinzu. Alle illiquiden Assetklassen, wie zum Beispiel Private Equity, Private Debt, die man durchaus im Vermögenskontext investieren kann, die beziehen wir nicht in die Vermögensverwaltung ein. Warum? Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, jederzeit aus diesen Wertpapieren vollumfänglich auszusteigen, wenn sie denn das Kapital für andere Zwecke beispielsweise brauchen würden. Und wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf Aktien in Europa und in den USA im Einzeltitel. Und wenn es dann über Asien beziehungsweise die Schwellenländer geht, dann nehmen wir durchaus auch mal ein ETF oder einen Fonds mit dazu. Ähnlich ist es auf der Anleihenseite. Da investieren wir Staatsanleihen im Wesentlichen in einzelnen Aktien und Anleihen. Und wenn es dann ein bisschen diversifizierter sein muss, wie zum Beispiel bei Unternehmensanleihen, da nehmen wir dann auch ganz gerne mal Portfolioprodukte wie ETFs und Fonds hinzu.
In Deutschland gab es ja zuletzt rund 600 Vermögensverwaltungsunternehmen am Markt. Ich denke, da ist es gar nicht so einfach, sich abzuheben. Wie argumentiert ihr für euer spezielles Angebot? Ist das eine bestimmte Strategie, die ihr vorschlagt, eine bestimmte Assetklasse? Sind es die Portfoliomanager, die bei euch arbeiten? Was ist der starke Punkt?
Also wir verfolgen einen dezidierten, qualitätsorientierten Ansatz. Viele Kundinnen und Kunden werden vielleicht den Unterschied zwischen Wachstum und wertorientierte Anlagestile kennen, also Growth versus Value. Wir verfolgen keine solche Unterscheidung zwischen Growth und Value, sondern wir verfolgen einen qualitätsorientierten Ansatz. Das heißt, unsere Anlagen sollen gewisse Qualitätsansprüche erfüllen. Und wir können eben auch statistisch zeigen, dass ein Ansatz, der auf die Qualität der Investments abzielt, langfristig durchaus eine gewisse Outperformance und Stabilität in dem Portfolio erzeugen kann.
Das müssen wir, glaube ich, noch etwas weiter erläutern. Was bedeutet das in der Praxis qualitätsorientiert? Jeder Kunde möchte ja doch, wenn er Geld anlegt, mit Qualität bedient werden. Aber was steht da dahinter, hinter diesem Konzept?
Ja, ich glaube, am einfachsten kann man sich den Unterschied zwischen einem Qualitätsansatz und zum Beispiel einem wertorientierten Ansatz über ein sehr schönes Bonmot, das Warren Buffett beziehungsweise seinem Co-Investor Charlie Munger zugeschrieben wird. Ich sage das jetzt mal auf Englisch und dann übersetze ich es auf Deutsch. You can invest in fair assets at a wonderful price or you can invest in wonderful assets at a fair price. Wir machen das Zweite. Was bedeutet das im Detail? Dieses Zitat sagt, dass man entweder in akzeptable Investments bei einem wunderbaren Preis investieren kann, also sehr, sehr günstig, oder man investiert in wunderbare, hervorragende Anlageprodukte, die halt dann einen normalen, vernünftigen, sprich vielleicht auch etwas höheren Preis haben. Und das charakterisiert, glaube ich, diesen qualitätsorientierten Anlagestil sehr gut. Und was wichtig dabei ist, dass viele Leute vermutlich nicht so ganz ja, sich vor Augen führen können, was bedeutet denn jetzt eigentlich Qualität im Investmentbereich? Vielleicht im privaten Konsumbereich, ob das jetzt um Autos geht oder um Kleidung oder um Lebensmittel, da hat man vielleicht ein Gefühl dafür, was Qualität bedeutet und ist eben auch bereit, für gute Qualität einen höheren Preis zu bezahlen. Aber was bedeutet das im Finanzkontext, im Investmentkontext? Für uns bedeutet Qualität insbesondere solche Aktien, wo die Unternehmen eine sehr hohe und sehr stabile Eigenkapitalverzinsung haben, also eine sehr hohe Rentabilität haben. Und wichtig dabei ist, diese hohe Rentabilität, die soll nicht so sehr daher getrieben sein, dass die Unternehmen zum Beispiel Financial Engineering betreiben, indem sie eben ihre Bilanz stark hochhebeln und damit das Eigenkapital stark hebeln. Solche hochgehebelten Investment Cases führen eben häufiger zu großer Volatilität. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass diese hohe Eigenkapitalrentabilität aus dem Geschäftsmodell her resultiert. Das heißt, wir wollen uns an Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsmodell sehr rentabel ist, wo das Management gezeigt hat über Jahre hinweg, dass es dieses Geschäftsmodell sehr gut implementieren kann und wo dieses Geschäftsmodell natürlich auch gewisse Markteintrittsbarrieren aufweist, dass man eben gegenüber Konkurrenz abgeschirmt ist. Das ist in unserem Sinne, was wir unter Qualität im Investmentbereich verstehen.
Mhm. Ihr fokussiert dann eben auch nicht immer auf das attraktivste Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber kannst du mal ein Beispiel machen, an dem man sieht, dass es doch ganz schön komplex sein kann, unterschiedliche Assets oder auch gleiche Assets in ihrem Wertpotenzial aus professioneller Warte korrekt einzuschätzen?
Ja, nehmen wir mal ein Beispiel aus einem Markt, den vielleicht viele kennen, dem Immobilienbereich. Und nehmen wir mal folgende Hypothese. Eine Anlegerin, ein Anleger hat zwei Investment-Opportunitäten, zwei Angebote. Mhm. Eine Immobilie in der allerbesten Lage, in der Innenstadt beispielsweise, gut vermietet, mit einer relativ hohen Mietrendite, und ein anderes Objekt möglicherweise in einer Randlage, in einem Gewerbegebiet. Daneben ist eine nicht mehr funktionierende Tankstelle, die Immobilie ist nicht wärmesaniert und der bisherige Mieter hat gekündigt und ist raus. Diese zweite Anlageopportunität kann durchaus attraktiv sein, denn vermutlich würde man dieses Objekt relativ günstig kaufen können. Mhm. Das bedeutet aber, dass der Käufer oder die Käuferin von diesem Objekt unternehmerisch tätig werden muss. Die Immobilie muss möglicherweise wärmesaniert werden, man braucht einen neuen Mieter, möglicherweise kann man auch ein Konzept erarbeiten, dass diese kaputte Tankstelle daneben wegkommt und dass das ganze Gebiet sich entsprechend besser entwickelt und darstellt. Das heißt, es kann durchaus eine interessante Anlageopportunität sein, aber es bedeutet eben, dass derjenige, der das kauft, unternehmerisch tätig wird. Bezogen auf den Aktienmarkt wären das eher so etwas wie ein Activist-Investment-Case. Also man kauft die Aktie eines Unternehmens, das stark gebeutelt wurde, und setzt dann zum Beispiel jemanden mit dem Aufsichtsrat rein, um dem Management zu helfen, so ein Turnaround hinzubekommen. Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz wäre eher der zweite. Wir beteiligen uns an einem profitablen Geschäftsmodell und deswegen würden wir uns bei der Entscheidung zwischen diesen beiden Immobilien eher für den ersten Case entscheiden, mhm. Also für die Immobilie in hervorragender Lage, die gut vermietet ist. Diese Immobilie wird teuer sein. Möglicherweise sogar wird es eine der teuersten Immobilien sein, die man zu dem gegebenen Zeitpunkt kaufen kann. Aber wenn wir diese Immobilie kaufen können und diese Immobilie dann 20, 30 Jahre halten und wenn wir sie dann nach 20 oder 30 Jahren verkaufen, wird es vermutlich immer noch so sein, dass diese Immobilie zu den teuersten Immobilien gehört, die zu diesem Zeitpunkt verkauft werden können. Das heißt, wir haben relativ teuer eingekauft, wir werden relativ teuer verkaufen, aber dazwischen haben wir während der Halteperiode eine relativ hohe und stabile Rendite und auch eine, deren Kursschwankung relativ gering sein wird. Und das ist eigentlich die Idee an so einem qualitätsorientierten Investmentansatz.
Diesen Begriff haben wir jetzt, glaube ich, gut geklärt. Es gibt ja zwei große Denkschulen in der Vermögensverwaltung, die passive Anlage und die aktive Anlage. Beim aktiven Modell entscheidet ein Portfoliomanager je nach Marktlage immer wieder neu, wie die Kundenstrategie am besten umgesetzt wird, also Investitionsentscheidungen, Verkauf- und Kaufentscheidungen fallen. Passive Ansätze setzen dagegen darauf, dass ein bestimmter Asset-Mix eine ganze Weile Wertsteigerung verzeichnet, ohne dass man anpassen muss. Wie aktiv oder passiv agiert ihr am Markt und könnte der Kunde sogar selbst aktiv in seine Strategie noch eingreifen?
Also zunächst einmal ist es so, dass ich wichtig finde, dass man bei dem Begriff aktiv eine Unterscheidung zwischen zwei Perspektiven macht. Denn die Frage ist ja, was ist hier aktiv? Viele verstehen unter aktiv höherfrequentes Handeln, Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren. Mhm. Das ist nicht unser Ansatz. Wir sind ein aktiver Investor. Wir handeln aber nicht hochfrequent. Was bedeutet das für uns? In unseren Portfolios finden im Schnitt im Jahr zwischen, ich sag jetzt mal, 40 und 80 Transaktionen statt. Das heißt, wir werden ungefähr einmal in der Woche eine Transaktion machen. Mhm. Das kann man jetzt als viel oder als wenig einschätzen, aber wir steuern nicht danach, wie häufig wir handeln, sondern unsere Aktivität bemisst sich eigentlich eher daran, wie stark wir uns von einer Benchmark unterscheiden. Das heißt, wie groß das sogenannte aktive Gewicht ist, also die Gewichte der Anlagen, so wie sie im Portfolio sind, im Unterschied, so wie sie eben in einer Benchmark sind. Und da haben wir eine sehr hohe aktive Position. Das heißt, unser Portfolio unterscheidet sich durchaus deutlich von der Benchmark, so dass wir eben überzeugt davon sind, dass dieses Portfolio eine Outperformance gegenüber der Benchmark hat. Auch wenn wir im Wesentlichen ein aktiver Investor sind, ersetzen wir natürlich dort, wo es sinnvoll ist, auch sogenannte passive Produkte, also Portfolioprodukte, im Wesentlichen ETFs ein. Wenn wir also zum Beispiel gegenüber einem bestimmten Markt, Schwellenländeraktien beispielsweise oder Schwellenländeranleihen, eine Investmentposition einnehmen wollen und wir nur gegenüber diesem Gesamtmarkt eine Position haben wollen, ohne dass wir jetzt detailliert steuern, dann macht es sehr viel Sinn, ein passives Produkt einsetzen. Das heißt, wir sind an sich ein aktiver Investor, setzen in unserer Anlagestrategie aber auch passive Instrumente ein, so wie es eben für unsere Kundinnen und Kunden am günstigsten ist. Und Aktivität bemisst sich bei uns nicht so sehr in der hochfrequenten Aktivität, sondern darin, dass wir uns stark von der Benchmark entscheiden, um eben eine Outperformance gegenüber der Benchmark erzielen zu können.
Jetzt nehmen wir mal an, ein Kunde, eine Kundin kommt zu euch und will 2 Millionen Euro anlegen. Ihr habt mit ihm oder ihr eine bestimmte Strategie festgelegt in einem bestimmten Risikobereich. Ihr habt die Strategie erarbeitet und abgestimmt. Dann geht es los mit der Portfoliokonstruktion. Wie geht das in der Praxis und wie baut ihr ein solches Portfolio auf?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man ein Investmentportfolio zusammenstellt, muss man wissen, welche Ziele man damit erreichen möchte. Und im Wesentlichen lassen sich diese Ziele, ja, ich sage jetzt mal, in 3 Ansprüche zusammenfassen, die in unterschiedlicher Gewichtung dann miteinander kombiniert werden. Eines dieser Ansprüche ist ein Werterhalt. Also was unsere Kundinnen und Kunden im Mindesten haben wollen, ist, dass der Wert, den sie investiert haben, erhalten bleibt. Mhm. Der zweite Anspruch, den man durchaus haben kann und haben sollte, ist, dass dieses Portfolio auch einen gewissen Stoßdämpfer haben sollte. Wenn es also an den Märkten ganz wild wird, wie zum Beispiel während den Corona-Zeiten, dann ist es eben wünschenswert, dass da Elemente im Portfolio mit dabei sind, die eben die Kursschwankungen dämpfen, damit solche Ereignisse eben sich nicht so stark auf den Wert des Portfolios auswirken. Und das Dritte ist, es geht eben nicht nur um den Werterhalt, sondern viele Kunden möchten natürlich auch eine Wertsteigerung haben. Und diese 3 Komponenten muss man jetzt gegenüber den Zielen der Kunden entsprechend ausbalancieren. Ja. Wie groß der Anteil an Stoßdämpfer, der Anteil an Werterhalt oder Wertsteigerung sein sollte Und je nachdem, wie da der Fokus ist, kommt man dann zum Beispiel zu einem etwas höheren Aktienanteil oder zu einem etwas niedrigeren Aktienanteil.
Portfoliokonstruktion, also eine wichtige Einzelleistung in der Vermögensverwaltung. Eine andere ist das sogenannte Risikomanagement, also zum Beispiel zu wissen, was an Marktschocks noch kommen könnte in der Zukunft. Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie ging es ja zum Beispiel innerhalb von Tagen um 30% am Aktienmarkt abwärts. Da müssen Profis wie ihr genau wissen, was zu tun ist. Wie geht ihr Risikomanagement in der Praxis an? Wisst ihr über alle Risiken immer Bescheid?
Ja, Titus, über alle Risiken wissen wir natürlich nicht Bescheid. Da hat der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ein wunderbares Bonmot dazu geprägt, nämlich die sogenannten Unknown Unknowns, häufig auch die sogenannten Black Swans, die schwarzen Schwäne. Also die Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Und bezüglich dieser Black Swans, da hilft eigentlich nur Diversifikation. Denn das Charakteristikum eines solchen Black Swans ist ja, dass es eine sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit hat, aber wenn es eintritt, großem Schadenpotenzial. Und da kann man eigentlich nur sehr unzureichend sich konkret zum Beispiel über Optionen oder Futures dagegen absichern, denn die Kosten für diese Absicherung würden im Normalfall den Vorteil weit ausgleichen oder ins Negative drehen. Gegenüber solche Risiken kann man sich im Wesentlichen durch Diversifikation absichern. Und mit Diversifikation meine ich jetzt nicht nur, dass man unterschiedliche Aktien und unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Länder mit berücksichtigt, sondern dass man eben auch unterschiedliche Assetklassen mit hinzunimmt. Also neben den Aktien eben auch Anleihen, die eben einen sicheren Hafen Charakter haben. Das gehört zum Risikomanagement mit dazu. Und wie kann man das konkret bewerkstelligen? Zum Beispiel über Simulationen, indem man eben historische Ereignisse nimmt, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, wie zum Beispiel die Finanzkrise oder die Staatsschuldenkrise und mal simuliert, wie würde denn das aktuelle Portfolio in so einer Krise sich entwickeln oder wie hätte es sich entwickelt, um identifizieren zu können, ob man zum Beispiel Ungleichgewichte im Portfolio hat, ob man zum Beispiel überproportional in so einem Szenario verlieren würde. Und dann kann man eben auch mögliche Fehlerquellen im Portfolio identifizieren und durch eine bessere Diversifikation ausschalten.
Woran sich ja jeder Chief Investment Officer messen lassen muss, ist natürlich auch die Performance des von ihm verantworteten Portfolios. Wie sieht es da aus? Habt ihr den Markt, eure Benchmark in den letzten Jahren schlagen können in der Wertentwicklung? Und wenn ja, um wie viel?
Ja, unterschiedlich natürlich. Es gibt Quartale, in denen läuft es ein bisschen besser und Quartale, in denen läuft es ein bisschen schlechter.
Ja.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit unserer Performance. Wenn man das langfristig betrachtet, sind wir durchaus in der Lage, unsere Benchmarks zu schlagen. Und auch unsere Benchmarks reflektieren ja schon eine gewisse Asset-Allokationsleistung. Wir nehmen ja nicht einfach irgendeinen Index, sondern eine Kombination von Indizes, die eben unsere Asset-Allokationsvorstellungen implementieren.
Mhm.
Und dass wir unseren Job nicht so schlecht machen, sieht man jetzt auch daran, dass sich das von uns verwaltete Vermögen deutlich vergrößert. Das kommt einmal dazu natürlich, dass da eine Performance-Komponente mit dazu kommt, aber natürlich auch, dass wir immer mehr Kunden überzeugen können, sich das Portfolio von uns verwalten zu lassen, also die durchaus Vertrauen mit dabei haben. Aber ganz konkret muss man jetzt sagen, Titus, mit so einer Anlagestrategie, wie wir sie haben, kann man mittel- bis langfristig so eine Benchmark, wie wir sie wählen, vielleicht zwischen einem 0,5% und 1% pro Jahr nach Kosten und Steuern outperformen. Wesentlich mehr. Dafür bräuchte man dann eher einen Hedgefund-Ansatz, aber dann wird das Ganze natürlich deutlich volatiler. Ich kann sagen, ich bin eigentlich mit der Performance, die wir in den letzten Monaten und Quartalen erzielt haben, durchaus zufrieden.
Also weiter am besten das Gras beim Wachsen beobachten. Abschließend noch gefragt, was sind die drei Dinge, die ein Anleger, eine Anlegerin von euch abschauen, von euch lernen und mitnehmen können?
Also ganz wichtig ist erst einmal zu identifizieren, worum geht es denn jetzt eigentlich tatsächlich konkret? Also zum Beispiel geht es um Vermögensaufbau oder geht es um Vermögensverwaltung? Und da kann man im Prinzip von uns lernen, dass die Mittel- und Langfristigkeit eigentlich das ist, was man am besten planen und auch am besten strategisch analysieren und implementieren kann. Und da geht es um Disziplin. Also gerade beim Vermögensaufbau kann ich vielleicht ein kleines Beispiel nennen, so wie meine Frau und ich für unsere Kinder gemacht haben. Wir haben zur Geburt unserer Kinder ein Portfolio eröffnet und haben jeden Monat erstmal beginnend mit 50 Euro, später haben wir es dann auf 100 Euro pro Kind erhöht, einen Ansparplan gemacht, in dem wir regelmäßig jeden Monat für eben den gewünschten Betrag einen ETF gekauft haben. Und wenn man so einen Ansparplan macht, dann nimmt man typischerweise das riskanteste Asset, also das, das die höchste Rendite erwirtschaftet, das auch am volatilsten ist, weil man dann die Gelegenheit hat, natürlich auch mal zu günstigen Kursen einzukaufen. Das ist wichtig. Und übrigens, wenn man das tut, ich habe das mal nachgerechnet und das auf eine Periode von 20 Jahren anschaut, das ist ja so typischerweise die Distanz zwischen Geburt eines Kindes und wann dann möglicherweise die weiterführende Bildung, die Universität kommt, die ja durchaus kostenintensiv sein kann. Ja. Ich habe jetzt das mal gerechnet, mit 100 Euro im Monat ansparen, im Durchschnitt eine effektive Rendite von 5% im Jahr ansetzt, dann erzielt man nach 10 Jahren bereits 30% des Volumens im Portfolio durch Performance. Und wenn man das Ganze 20 Jahre laufen lässt, bei nur 5% Rendite, dann kommt 70% des Wertes des Gesamtportfolios aus der Performance heraus. Also ganz konkret, 100 Euro auf 20 Jahre angelegt, bedeutet natürlich, nach 20 Jahren habe ich 24.000 Euro im Portfolio stehen. Wenn ich es bei 5% angelegt habe, sind da nicht 24.000, sondern über 40.000 Euro entsprechend drin. Und das ist das, was so dieses langfristige, disziplinierte Anlegen eben entsprechend macht. Und wenn man dann ein Portfolio in dieser Größenordnung hat, dann kann man tatsächlich sich überlegen, wie ich dieses Volumen, was ich angespart habe, dann möglicherweise in mehr ETFs zerlege, da nicht nur reine Aktien-ETFs mit dabei habe, sondern auch Anleihen etc. Also das heißt, das Langfristige und das Kontinuierliche, das ist insbesondere beim Vermögensaufbau sehr, sehr wichtig.
Das war Philipp Gistakis, der als Chief Investment Officer mit seinem Team in letzter Zeit so manchen Schock auf das Portfolio abfedern musste, aber auch dessen Wertentwicklung deutlich positiv gestaltet hat. Danke Philipp für den professionellen Einblick in dein Tagesgeschäft und die Offenheit, dem grünen Gras beim Wachsen zuzusehen, die ruhige Hand und der lange Atem. Also davon ist in der Vermögensverwaltung dann wohl doch sehr viel mehr dabei, als im Casino auf eine bestimmte Zahl zu setzen. Da hat der Nobelpreisträger Paul Samuelson doch einen Punkt. Auch wir machen jetzt einen Punkt, den Schlusspunkt. Danke fürs Zuhören. Das HVB Marktbriefing ist wieder am 22. April mit der nächsten Ausgabe am Start. Fragen Sie uns etwas Fachliches, kommentieren Sie, was wir besser machen können, schlagen Sie ein Thema vor. Wir hören gerne von Ihnen. Die E-Mail ist markt-briefing@unicredit.de und damit bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.